Genau, und neu gegründete Manufakturen. Also auf welchen Bedarf reagieren die? Und sind die Kunden alle kulturpessimistisch?
Also ich würde schon sagen, die Kunden sind kulturpessimistisch in einer Schnittmenge, die man, wenn man es politisch ausdrücken wollte, vielleicht als schwarz-grüne Koalition bezeichnen könnte. Also sind schon vielleicht jetzt nicht Kulturpessimisten in diesem defätistischen Sinn, die meinen, es ist definitiv alles vorbei und die Gegenwart und auch jede potenzielle Zukunft ist schlecht, sondern schon Menschen, die glauben, man kann auch wieder was in einer Weise verändern. Dass es besser wird, aber dann schon aus der Forschung heraus, der Maßstab für das Bessere liefert uns die Vergangenheit. Also es sind jetzt keine Utopien hier im Spiel, die sagen, eine Zukunft sich vorstellen, die völlig anders wäre als Vergangenheit und Gegenwart, sondern die sich eine Zukunft vorstellen, die in einer Weise einer Vergangenheit sich annähert und wodurch sagen, die Gegenwart wie so ein Tal erscheint, durch das man so hindurch muss, bevor man wieder sich zu neuen Höhen emporschwingen kann. Ja, ich meine, man muss das vielleicht sehen in Verbindung mit anderen Bewegungen, ob wir jetzt die ganze Bio-Supermarktbewegung sehen, ob wir so diesen neuen Trend auch sehen von Läden, die zugleich Cafés sind, also wo man selbst gebackenen Kuchen essen kann und selbst geschöpfte Schokolade kaufen kann und irgendwelche landwirtschaftlichen Erzeugnisse noch bekommt, irgendeinen Schinken, einen Käse, wo aber das Ganze zugleich in offenkundig selbst geschreinerten Holzregalen präsentiert ist. Also so dieses Bedürfnis nach einer sozialen und materiellen Wärme drückt sich hier auch aus. Und sagen die Manufaktur verheißt eben Wärme, als sie immer noch sagen die das Handwerkliche und sagen die Hand und damit den Menschen irgendwo im Spiel hat und anders als bei rein industriellen Prozessen, das nicht ganz an Maschinen delegiert wurde.
Glauben Sie denn, dass es sowas wie eine Renaissance der Manufaktur geben wird?
Also ich denke, es gibt diese Renaissance faktisch für einzelne Bereiche und sicher auch schon für relativ klar definierbare Zielgruppen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so sein wird, dass sondern dass die Manufakturen generell an die Stelle treten, industrieller Prozesse. Nein, das hat was von einem Gegenbild, das ist ein Alternativmodell. Als solches hat es seinen Platz und vielleicht auch dauerhaft seinen Platz. Ein bisschen ist es auch ein Phänomen natürlich einer Wohlstandsgesellschaft. Es ist klar, dass man da allgemein teurer produziert als in industriellen Formationen und dass sich deshalb die Produkte aus Manufakturen auch nur die Menschen leisten können, die einfach überdurchschnittlich viel Geld haben.
Wie
Und
finden Sie das?
das finde ich an sich nicht schlecht, wer viel Geld hat, sondern auch die Chance haben, sondern das auszugeben und sondern auch vielleicht seinen Geschmack durch das Geld, was er oder sie ausgibt, zu schulen und sich da so einen eigenen Stil oder eine eigene Kennerschaft zuzulegen. Dagegen ist nicht zu sagen, problematisch wird es in dem Moment aus meiner Sicht, wenn die Produkte, die teurer sind, auch kodiert sind mit moralischer Überlegenheit. Also wenn diejenigen dann, die was aus einer Manufaktur kaufen, zugleich das Gefühl haben, so, die sind jetzt deshalb die besseren Menschen, weil sie eben jetzt hier Arbeitsprozesse unterstützen, die frei sind von Ausbeutung und dergleichen. Und sagen dann ihre moralische Überlegenheit auch wieder ausspielen oder vielleicht das auch mit Gesten der Überheblichkeit. Also Gesten der Überheblichkeit dann daraus folgen und dann droht sowas einfach auch zu sozialen Verwerfungen zu führen, weil einfach viele, die auch gerne das kaufen würden und sich nicht leisten können, sich dann sagen, nicht nur materiell unterlegen, sondern eigentlich auch sagen, moralisch oder sozial unterlegen fühlen müssen. Und das finde ich problematisch.
Also man hat ja zum Beispiel bei einem Glas für 3,99 oder einem mundgeblasenen Glas für 120. Also ist wahrscheinlich der Gebrauchswert beider nahezu gleich, aber Sie benutzen ja auch den Begriff Fiktionswert.
Ja, genau. Also bei dem mundgeblasenen Glas haben wir natürlich eben schon mal wieder die anderen inneren Bilder und stellen sich da eben eine Glashütte vor oder stellen sich irgendwie so diese Werkbank-Situation vor, wo dann da der Glasbläser sitzt oder erinnern sich an ein Erlebnis, was sie als Kind hatten, als sie in einem Technikmuseum waren oder in einem Freilandmuseum waren, wo auch ein Glasbläser war und sofort sind sie emotional ganz anders eingebunden. Und dann kriegen sie Besuch und servieren das tolle Mineralwasser in diesem Glas und haben gleich eine Geschichte, wo sie das gekauft haben und erzählen nach, was sie gelesen haben in der Broschüre über diese Manufaktur, die das Glas hergestellt hat. Und der andere erzählt ihnen dann auch wieder irgendwas, was er gehört hat oder erlebt hat. Und sie haben schon wunderbar eine Viertelstunde ein schönes Gesprächsthema, was sie mit dem Glas für 3,99 garantiert nicht haben. Da müssen sie sich was selber einfallen lassen. Sie müssen sozusagen auch kreativer sein, wenn sie die billigen Dinge nur um sich haben. Sie müssen sich die Geschichten selber einfallen lassen.
Wenn Sie noch kurz Zeit haben, würde ich noch gerne auf Walter Benjamin eingehen. Also der hatte diesen Aufsatz geschrieben 1933 und da vergleicht er ja das Kunstwerk mit den Massenprodukten. Und was sind da seine Erkenntnisse?
Na gut, er beklagt den Verlust der Aura, insofern eben der kultische Gebrauch verloren gegangen ist in der Moderne durch ein Reproduktionswesen, sprich durch eine Industrialisierung auch von Gestaltungsprozessen. Es gibt es für ihn jetzt höchstens noch diesen Ausstellungswert, aber keinen Kultwert mehr bezogen auf Kunst, bezogen auf Konsumprodukte könnte man sagen, er würde sagen, der industriellen Produktion insgesamt vorhalten, dass sie eigentlich sowas wie Aura nicht erlaubt, weil eben diese Einmaligkeit, die für Aura konstitutiv ist, sich nicht einstellen kann. Ich würde das nicht so sehen. Ich glaube, dass sowas wie ein Kultwert, also die Einbindung eines Gegenstandes in Rituale, in situative Zusammenhänge immer möglich ist. Das kann so das banalste, industriellste Massenprodukt sein. Ich kann es zu einem kultisch-auratischen Objekt aufwerten, indem ich es auf eine bestimmte Art verwende, indem ich es bewusst verwende oder indem ich es auch eigens hernehme. Und ich würde sagen, die ganze heutige Konsumkultur, also das ist jetzt wohlgemerkt anders als in den 30er Jahren, als Benjamin schrieb, die heutige Konsumkultur ist eigentlich gerade darauf ausgerichtet, dass sie uns immer wieder neue Angebote zumindest macht für Ritualisierungen unseres Alltags. Also wenn wir zu diesen Duschgels zurückkehren, ein Vorgang wie Duschen war früher so eine Teil der Notdurft. Das war einfach was, um sauber zu werden, auf eine relativ schnelle und brachiale Weise. War ja vor allem dann auch eine Praktik in Internaten und in Kasernen und in Zusammenhängen, wo man jetzt nicht unbedingt als Individuum gerade wertgeschätzt wurde. Und erst eigentlich durch die Konfektionierung von Produkten wie Duschgels ist es gelungen, einen solchen alltäglichen Vorgang zu kodieren, aufzuwerten, mit einer zusätzlichen Bedeutung zu versehen, dass man sich eben duscht, um auf neue Ideen zu kommen, dass man unter die Dusche geht, um fit zu sein oder um irgendwie Ärger loszuwerden oder so, einfach diese ganzen Clearingsprozesse auch, die meint man heute unter der Dusche auch abtun zu können. Das hat aber was zu tun mit diesen Duschgels vor allem und mit den Verheißungen, die sie haben. Das heißt, hier sind durch Produkte neue Rituale geschaffen worden. Hier ist so eine neue Art von Kult, wenn wir so ein Benjamins Vokabel hier nochmal aufgreifen wollen, überhaupt erst etabliert worden. Und das kann man für viele Bereiche sehen. Wie ist in den letzten Jahren das Trinken von Wasser aufgewertet worden? Und auch sehr unterschiedlich kodiert worden, je nach Land und je nach Situation. Hier sind ganz neue Rituale wieder entstanden. Und insofern, und zwar wohlgemerkt auf einer industriellen Massenproduktebene. Und insofern müsste man also Benjamins Diagnose nochmal zumindest erweitern oder revidieren in einigen wichtigen Punkten.
Und würden Sie Manufakturprodukten eine Aura zusprechen?
Zumindest ein Willen zur Aura. Das auf jeden Fall. Die wären ja gerade vielleicht auch Produkte, die produziert sind mit jemand wie Benjamin im Hinterkopf. Gott, wir haben ja diesen ganzen Verlust der Aura in der Moderne, das müssen wir zurückkurbeln, wir brauchen wieder Aura. Und manchmal ist es einfach auch ein bisschen zu einfach, die Effekte, mit denen man dann meint, Aura erzielen zu können, allein indem ich jetzt da so ein Material als solches in Szene setze und das Holz noch grob gemasert ist und vielleicht nicht ganz glatt geschmirgelt und noch irgendwo eine Spur eben eines Werkzeugs dran zu sehen ist, dann meint man, das reicht schon, um Aura zu haben. Da wäre ich skeptisch. Also das verkommt eben sehr schnell zu so ein paar Effekten.